Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den zweiten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Hören Sie den zweiten Teil des Themas Musik in der Bibel.
Wir fahren weiter, da wo wir stehen geblieben sind. Übrigens zu dem ganzen Thema der Rekonstruktion der alttestamentlichen Musik verweise ich auf die Homepage www.rakkav.com. Dort hat man auch den Hinweis auf die Literatur von Heik Vontura und auch anderen. Sehr interessantes Material findet man dort. Nun, es geht uns immer noch um David, das musikalische Phänomen David. 2. Samuel 23, 1, es geht um David ganz am Ende seines Lebens. Und dies sind die letzten Worte Davids. Es spricht David, der Sohn Isais, und es spricht der hochgestellte Mann, der Gesalbte des Gottes Jakobs und der Liebliche in Gesängen Israels. Der Geist des Herrn hat durch mich geredet und sein Wort war auf meiner Zunge. Hier finden wir die biblische Bezeichnung von David als der Liebliche in Gesängen Israels. Aus der Bibel selber geht hervor, dass mindestens 75 der 150 Psalmen stammen von David, von König David. Und er hat der Musik in Israel eine ganz neue Dimension vermittelt, wie wir gleich sehen werden. Übrigens, so zwischendurch spreche ich immer wieder über die Rekonstruktion von biblischen Instrumenten oder die exakte Deutung der Musikinstrumente, die in der Bibel erwähnt werden. Hier haben wir zwei Shofar-Hörner. Das wird unterschiedlich übersetzt in den deutschen Bibeln, manchmal Posaune oder Horn, was auch immer. Aber wenn im Hebräischen steht Shofar, ist immer gemeint ein Tierhorn. Das konnte sein ein Widderhorn, wie hier, oder ein Steinbockshorn. Es konnte auch eine Antilope sein, aber es musste ein reines Tier nach 3. Mose 11 sein, das auf jeden Fall. Auch dieses Instrument ist ein Instrument, das man nur durch Überblasen verwendete, also ohne, dass man Zwischentöne herstellen kann. Einfach die Naturtöne wie bei der silbernen Posaune, bei der Chatzotzera. David hat die Tempelmusik ganz neu organisiert im Blick auf den künftigen ersten Tempel, den sein Sohn Salomo errichten sollte ab dem Jahr 973 vor Christus. Er legte fest, es sollte drei Musikdirektoren geben, Asaf, Jedutun und Heman. So lesen wir in 1. Chroniker 25, 6. Alle diese waren unter der Leitung ihrer Väter, Asaf und Jedutun und Heman, beim Gesange im Haus des Herrn mit Zimbeln, Harfen und Lauten zum Dienste des Hauses Gottes, nach der Anweisung des Königs. Es gab im Ganzen 4000 Tempelmusiker zur Zeit von David und Salomo. 1. Chroniker 23, 5. Also da brachte man schon ein gutes Orchester zusammen, ja? Die spielten natürlich nicht normalerweise alle miteinander, sondern es ging darum, dass man in Abteilungen ständig jeden Tag Musik machen konnte im salomonischen Tempel. Aber merken wir, wie von den bescheidenen Anfängen in der Periode der Stiftshütte die Musik nun ab dem ersten Tempel eine ganz gewaltige Rolle bekommt. Ja, David hat sogar Musikinstrumente erfunden. Denn in Amos 6, Vers 5 heißt es, die sich wie David Musikinstrumente ersinnen. Also David war in dieser Hinsicht auch kreativ, sogar was die Musikinstrumentenentwicklung anbetrifft. Das ist eine sehr wichtige Sache, denn das zeigt, dass es absolut im Willen Gottes steht, dass Musik nicht statisch ist und nicht immer gleich bleibt, auch die Instrumente nicht immer gleich bleiben, sondern dass es eine Entwicklung geben darf, geben soll. Nun ist interessant, Amos 6, Vers 5, das ist diese Stelle, die wir vorhin in ganz negativem Sinn gelesen haben. Also Musik zur reinen Berieselung im Luxus. Und da wird von den Leuten gesagt, die sich wie David Musikinstrumente ersinnen. Also es gibt eine Entwicklung der Musik, sowohl im Bereich, wo Musik nicht zur Ehre Gottes dient, als auch da, wo sie zur Ehre Gottes dient. Hier wieder Beispiele alttestamentlicher Instrumente. Diese zwei Instrumente werden beide mit Zimbeln übersetzt. Aber es sind zwei verschiedene hebräische Wörter. Metzaldayim meint eigentlich eine Doppelzimbel. Kommt zum Beispiel vor in 1. Chroniker 13, 8. Das sind also zwei Bleche, die man gegeneinander schlägt. Aber das andere Instrument, Zellazal, bedeutet Rassel oder tönendes Erz. Das ist das Instrument, das erwähnt wird im Psalm 150, Vers 5. Und es ist das Gleiche, was gemeint ist in 1. Korinther 13, 1. Wenn ich keine Liebe habe, so bin ich ein tönendes Erz geworden. Das ist also dieses Instrument, Zellazal. Ein Griff, daran ein Metall, ein gebogener Metallreifen, und daran sind frei bewegliche Metallstücke montiert. Und so kann man also durch Schütteln Rhythmus erzeugen. Ja, nachdem wir nun diese gewaltige Errungenschaft der Musik in der Zeit des Salomonischen Tempels gesehen haben, kommen wir zu sechstens, Musik in der babylonischen Gefangenschaft. 606 bis 538 vor Christus. Ab 606 begannen die Deportationen der Juden nach Babylon. Aber im Jahr 586 wurde der Tempel zerstört und damit wurde auch die Tempelmusik beerdigt. Und so lesen wir in Psalm 137, der in dieser schlimmen Zeit der babylonischen Gefangenschaft geschrieben wurde, als im Land Israel alles am Boden war, in Staub und Asche, und die Juden zwischen den Flüssen Euphrat und Tigris sich sehnten nach dem Tempelberg Zion, eines Tages wieder zurückzukehren. Psalm 137, 1. An den Flüssen Babels, da saßen wir und weinten, indem wir Zions gedachten. An die Weiden in ihr hängten wir unsere Lauten, Kinnor. Denn die uns gefangen weggeführt hatten, forderten daselbst von uns die Worte eines Liedes. Und die uns Wehklagen machten, Freude. Singet uns eines von Zions Liedern. Wie sollten wir ein Lied des Herrn singen auf fremder Erde? Also wir finden hier die Verweigerung der Juden, Zions Lieder als rein exotisches Entertainment aufzuführen in Babylon, im heutigen Irak. Aber wir haben hier interessante Ausdrücke. Die Babylonier sagen den Juden, singt uns eines von Zions Liedern. Also die jüdische Tempelmusik war etwas ganz Besonderes, für sie etwas Fremdartiges. Das waren die Zions Lieder. Und die Juden selber nennen diese Lieder Lieder des Herrn. Wie sollten wir ein Lied des Herrn singen auf fremder Erde? Ja, eben die Juden wurden, wie man hier sieht auf der Karte, aus dem Land Israel herausgerissen wegen ihrem Götzendienst Und darum musste auch die Tempelmusik zugrunde gehen. Denn wenn man nicht dem allein wahren Gott von Herzen dient, dann bringt die Musik angeblich zu seiner Ehre auch nichts. Und so musste sie verstummen, für eine Zeit. Aber in vielen Juden ergab sich in dieser Zeit in Babylon eine innere Umkehr und Reue. Und so kam es zur großen Wende im Jahr 538 vor Christus, als die Perser und Meder Babylon eroberten und den Juden die Erlaubnis gaben, wieder ins Land der Väter zurückzukehren. Das bringt uns zu siebtens, Musik in der Periode des Zweiten Tempels, 538 vor Christus bis 70 nach Christus. Etwa 200.000 Juden, wenn man Frauen und Kinder mitzählt, so nach Esra 2, kehrten aus Babylon zurück ins Land Israel. Das Erste, was sie taten, war in Jerusalem den zweiten Tempel wieder aufrichten. Und damit wurde auch die alte davidische Tempelmusik wieder neu eingerichtet. Ich lese aus Esra 3, Vers 10. Und als die Bauleute den Grund zum Tempel des Herrn legten, ließ man die Priester in ihre Kleidung hintreten, mit Trompeten, Chatzotzerah, und die Leviten, die Söhne Asafs, mit Zimbeln, um den Herrn zu loben nach der Anweisung Davids, des Königs von Israel. Und sie hoben einen Wechselgesang an mit Lob und Dank dem Herrn. Wechselgesang bedeutet, zwei Chöre antworten sich gegenseitig. Was wir übrigens schon mal gefunden haben beim goldenen Kalb. Denn er ist gütig, denn seine Güte währt ewiglich über Israel. Und das ganze Volk erhob ein großes Jubelgeschrei beim Lobe des Herrn, weil der Grund zum Haus des Herrn gelegt wurde. Auch das war ein absoluter Höhepunkt nach diesen Jahrzehnten, wo der Tempel in Schutt und Asche lag, Deportation in ein fremdes Land, dann Rückkehr und nun entsteht der zweite Tempel. Versteht man da, dass eine solche Freude aufkommt? Ein großes Jubelgeschrei beim Lobe des Herrn. Aber das war auch nicht produziert, sondern das war wirklich ein Moment von heilsgeschichtlicher Bedeutung, der die Menschen bis zutiefst bewegte in dem Augenblick. Hier sieht man den Tempelberg in einem Luftbild. Jerusalem zur Zeit Davids war das Jerusalem hier am Südabhang des Berges. Ja, das hier ist das Kidron-Tal. Und Salomo hatte die Stadt ausgebaut bis nach Norden, bis auf die Bergspitze, da wo heute der Felsendom ist, und da hat er den Tempel hingesetzt. Und als man aus Babylon zurückkam, hat man auf der Spur, auf den Ruinen des ersten Tempels, den zweiten Tempel aufgebaut und die Musik wieder neu eingerichtet. Nach dem Vorbild von David. Das Alte Testament verlangt von allen Juden, also für die Männer ist es obligatorisch, für die Frauen ist es freiwillig, wegen der Kinder und so weiter. Dreimal im Jahr muss man nach Jerusalem zum Tempel kommen. So steht das in 2. Mose. Und so hat sich das eingebürgert, dass man bei diesen Reisen nach Jerusalem für das Passafest im Frühjahr, dann für das Pfingstfest im Juni und für das Laubhüttenfest im Herbst, dass man auf der Reise dahin Lieder sang. Und zwar ganz speziell dafür vorgesehen war biblisch die Psalmen 120 bis 136. Das sind die sogenannten Stufenlieder. Aber das Wort Ma'alot hat einen Doppelsinn. Es bedeutet eine Treppe oder ein Hinaufzug, eine Reise hinauf, eben zum Berg Zion hinauf. Diese Stufenlieder, die hat man gesungen in der Periode des ersten, aber auch dann in der Periode des zweiten Tempels, wenn man zu den großen Festen nach Jerusalem ging. Und zwar immer mit Begleitung von Flöten. Ich habe ja im ersten Teil gezeigt, wie etwa Psalm 133, der auch zu diesen Stufenliedern gehörte, wie der geklungen hat. Was vielleicht auch auffällt an dieser Musik, der Rhythmus ist völlig orientiert am Sprachrhythmus. Also der Sprachrhythmus ergibt den Rhythmus des Liedes. Es ist also nicht so, dass die Worte verdreht werden nach dem Rhythmus, sondern umgekehrt, der Rhythmus dient dem Text. Darauf muss man mal achten bei Liedern, die gerade in unserer Zeit komponiert worden sind, wie oft ist die Betonung falsch. Also da, wo man die Wörter eigentlich in der normalen Sprache, in der normalen Artikulation und in der normalen Prosodie betont, da werden sie nicht richtig betont. Also die betonten Silben, die müssen betont sein, die unbetonten unbetont. Ein Lutherlied, ein feste Burg ist unser Gott. Ja, so ist die richtige Betonung, nicht? Ein feste Burg ist unser Gott, ja? Und oft sind Lieder, werden Lieder heute komponiert mit dieser Verschiebung gegenüber dem, gegenüber der Prosodie des Textes. Und das ist eigentlich völlig falsch, auch widersinnig. Denn es widerspricht der Sprachnatur. Aber in der biblischen Musik ist das genau beachtet, dass der Rhythmus eben der richtigen Betonung der Wörter entspricht. Psalm 122, Vers 1, ein Stufenlied von David. Ich freute mich, als sie zu mir sagten, lasset uns zum Hause des Herrn gehen. Unsere Füße werden in deinen Toren stehen, Jerusalem. In Lukas 2 liest man davon, wie der Herr Jesus Christus als Zwölfjähriger mit seinen Eltern, Maria und Josef, nach Jerusalem zum Passafest gegangen war. Ab 13 wurde man im Judentum zur Zeit Jesu als erwachsen gesehen. Das ist die Zeit, wo man auch heute im Judentum Bar Mitzwa feiert. Da wird man erwachsen. Und der Herr Jesus geht also jetzt ab 12 geht er regelmäßig mit den Eltern zu den obligatorischen Festen. Für Kinder war es ja nicht obligatorisch, aber eben für Erwachsene. Und das war ab 13. Aber man hat ein Eingewöhnungsjahr gepflegt im Judentum. Und darum hat man begonnen, die Zwölfjährigen schon auf die Pflichten des Erwachsenen einzugewöhnen. Das ist der Hintergrund, warum wir diese Geschichte von dem zwölfjährigen Jesus in Lukas 2 haben, der zum Tempel geht. Und nun, wir lesen dort auch von der Reisegesellschaft. Die Leute gingen also miteinander, zum Beispiel wie in diesem Fall von Nazareth nach Jerusalem und dann wieder nach Nazareth zurück. Und unterwegs auf dieser langen Reise hat man die Stufenlieder gesungen. Und so kann man sich also ganz konkret vorstellen, wie der Herr Jesus Christus als Kind auch diese Psalmen so gesungen hat, in der Art, wie ich das vorhin etwas präsentiert habe. Das war immer sehr freudig. Und davon spricht Jesaja 30, Vers 29 im Zusammenhang mit dem freudigsten Fest, dem Laubhüttenfest. Gesang werdet ihr haben, wie in der Nacht, da das Fest geweiht wird. Und Freude des Herzens gleich denen, die unter Flötenspiel hinziehen, um zu kommen auf den Berg des Herrn, zum Felsen Israels. Das Laubhüttenfest war das einzige der sieben Feste des Herrn, aus 3. Mose 23, wo auch nachts gefeiert wurde. Und darum ist hier das Laubhüttenfest gemeint. Gesang werdet ihr haben, wie in der Nacht, da das Fest geweiht wird. Da war man freudig, aber auch schon beim Hinaufgehen unter Flötenspiel war man freudig, wenn man diese Stufenlieder sang. Übrigens, das mit den 13 Jahren erwachsen sein und mit 12 wird man eingewöhnt, dadurch gab es kein Teenageralter. Ja, was ist ein Teenager? Das ist kein Kind und ist kein Erwachsener. Darum kann man blöd tun. Ja, man lacht vielleicht, aber das ist erst einige Jahrzehnte her, dass man überhaupt dieses Teenageralter definiert hat in der Psychologie. In früheren Zeiten hat man nicht von Teenies gesprochen, die eben quasi völlig ausbrechen können, weil sie ja keine Kinder mehr sind, aber auch keine, man kann auch nicht erwarten, was man von Erwachsenen erwartet. Aber im Judentum war man mit 13 erwachsen und man erwartete, dass man sich an die Gebote der Tora hielt, aus eigener Überzeugung und innerer Festigkeit. kann mal darüber nachdenken. Hier haben wir einen Blick in den zweiten Vorhof des Tempels zur Zeit Jesu. Dieser große Hof war der sogenannte Frauenvorhof. Da gab es gerade beim Eingang in den innersten Vorhof, hier sieht man den Altar dort, dahinter das Tempelhaus, da bei diesem Eingang, bei diesem prächtigen Nikanor-Tor, gab es 15 halbkreisförmige Stufen, Treppen. Darauf stand der Priesterchor und das levitische Orchester und führte während den großen Festen die Psalmen auf. Die Architekten haben diese Treppen so errichtet, als Anspielung auf die 15 Stufenlieder. Eben da merkt man diese Doppelbedeutung von Ma'alot, Stufe oder Hinaufzug. Und man hat dann eben bei diesen Festen, zu denen man hinaufziehen musste, hat man hier das Orchester und den Chor gehabt. Das war also für alle Juden ein ganz besonderes Erlebnis, ein Höhepunkt, wenn man hier diesen professionellen Chor, dieses professionelle Orchester erlebte, was man zu Hause nicht hatte. Und Plattenspieler und Kassette und CD und so gab es nicht, ja? Darum war auch das Erlebnis viel, viel größer. In der Bibel werden etwa 15 verschiedene Instrumente, Tempelinstrumente erwähnt. Im Talmud findet man im Ganzen die Erwähnung von 36 verschiedenen Instrumenten. Das zeigt also, wie im Judentum das Erfinden neuer Instrumente immer weitergegangen ist. Aber das entspricht also diesem Prinzip, das wir bei David lernen konnten. Hier noch eine Nahaufnahme von dem Orchesterpodium im zweiten Tempel. Eindrücklich ist dieses: Die Ausmessungen auf dem Tempelberg in den vergangenen Jahren haben ganz eindeutig ergeben, dass diese Stelle hier, das ist die Osttreppe auf dem heutigen Tempelplatz, die zur Plattform hinaufführt, worauf der Felsendom steht. Und das ist der kleine Kettendom daneben. Diese Treppe steht exakt an der Stelle, wo die 15 halbkreisförmigen Stufen waren. Exakt da. Passt also ganz genau hinein mit den Eckpunkten. Das heißt, die Muslime, als sie im 7. Jahrhundert nach Christus nach Jerusalem kamen, die haben da auf bestehenden Strukturen diese Treppe aufgebaut. Aber wenn man das weiß, ist das schon eindrücklich. Und wenn man denkt, hier war der exakte Platz für das Orchester und für den Chor im Tempel. Bei dem Laubhüttenfest hat man nachts gefeiert und deshalb wurden dort diese 25 Meter hohen Leuchter entzündet. Jede Lampe hatte mehr als 9 Liter Olivenöl. Als Docht verwendete man abgetragene Priestergewänder. Und so hat dieses, ja, Sie sehen, Recycling ist gar nichts Neues. So hat dieses Licht vom Tempel Jerusalem überstrahlt in den Nächten. Das war also das freudigste Fest. Und da hat auch der Chor und das Orchester nachts Psalmen aufgeführt. In diesem Zusammenhang hat Jesus Christus gesagt in Johannes 8, Vers 12, ich bin das Licht der Welt. Das war eine Anspielung auf diese Leuchter am Laubhüttenfest. Denn Johannes 7, 8 geht es um das Laubhüttenfest. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis wandeln, sondern wird das Licht des Lebens haben. Nun, das war das Podium an den großen Festen hier im Frauenvorhof. Aber an den normalen Tagen haben die Priester und Leviten Musik aufgeführt im inneren Vorhof hier beim Altar. Sieht man hier den Altar? Da, östlich vom Altar, war ein spezielles Podium vorgesehen für den Chor. Und hier hat man da übrigens noch das Waschbecken. An dieser Stelle wurden die Opfertiere angebunden. Und das sind die Schlachtbänke. Ja, dass man sich das ein bisschen konkret vorstellen konnte. Nun, im Jahr 70 nach Christus haben die Römer Jerusalem dem Erdboden gleichgemacht und auch die auch den Tempel vollkommen vernichtet und verbrannt. Das war der Untergang der levitischen Musik im Judentum. Also, so wie das geschehen ist am Ende der ersten Tempelperiode, die Juden kamen dann nach Babylon, kamen aber wieder zurück, nach ein paar Jahrzehnten. So geschah das hier. Aber die Juden wurden von da an über alle 5 Kontinente zerstreut. Und nicht nur für ein paar Jahrzehnte, sondern für fast 2000 Jahre. Aber in der heutigen Zeit findet die Rückkehr ins Land wieder statt, wie das die Bibel vorausgesagt hat. Und noch etwas Besonderes. Der Tempelberg war nie mehr in jüdischer Hand ab dem Jahr 70. Es gab eine kleine Episode, ganz, ganz kurz, und das ist dann wieder zusammengebrochen im 4. Jahrhundert. Und sonst war der Tempelberg nie mehr in jüdischer Hand. Aber ab dem Sechstagekrieg 1967 kam eine Wende. Die israelische Armee hat den Tempelberg erobert, weil die islamischen Armeen rund um Israel den Judenstaat zum zweiten Mal vollkommen auslöschen wollten. Und das war die Antwort. Und so haben wir heute eine ganz besondere Zeit. Das hier ist Israel Ariel, einer der Soldaten, die den Tempelberg erobert haben 1967. Er ist Rabbiner. Er hat das Tempelinstitut gegründet in Jerusalem, das Mechon HaMikdash. Und da werden nun Tempelgeräte hergestellt für den künftigen dritten Tempel, der wieder auf der Spur des Alten errichtet werden soll. Hier sehen Sie den ersten goldenen Leuchter Israels seit dem Jahr 70. Bereit für den Dienst. Und nun sollte ja auch die Musik wiederhergestellt werden. Aber das Problem ist dieses. Man hat zwar diese Handzeichen aus der Tempelzeit für die Tonhöhen, die hat man offensichtlich in der Zeit nach der Zerstörung des Tempels weitergegeben von Generation zu Generation. Und die Masoreten, also die Rabbiner im Mittelalter, die den Bibeltext ganz genau kopierten, die haben diese Kantillationszeichen in den hebräischen Text eingeführt. Ja, also bei jedem Wort oder bei jeder Wortverbindung gibt es genaue Angaben über den Ton oder die Tonverbindung, die gesungen werden muss. Zum Beispiel, das hier ist der dritte Ton in der Tonleiter, ja, bei diesem Wort. Das hier ist die Subdominante, dieses Zeichen, der vierte Ton in der Tonleiter. Ja, und hier, diese gerade Strichlein, kann man auch ausmachen in dieser Handschrift, das ist der Grundton am Schluss des Verses. Ja, bereits im Mittelalter war man sich noch nicht mehr klar, wie man genau diese Zeichen umsetzen muss, wie man das singen muss. Aber die Zeichen wurden trotzdem ganz streng überliefert. Aber die Juden in der Zerstreuung, sagen wir in Jemen, die haben begonnen, mit diesen Zeichen so zu singen. Während die persischen Juden mit den gleichen Zeichen wieder etwas anders gesungen haben. Oder je nachdem ganz anders. Und dann die marokkanischen Juden wieder anders. Und die Juden in Polen und in Russland wieder anders. Und so hat sich das eingebürgert, wo man im Judentum lebt, auf der Welt, da singt man in der Synagoge eben nach den lokalen Auffassungen. Aber niemand wusste mehr genau diese Zeichen, bis im 20. Jahrhundert diese bereits erwähnte französisch-jüdische Komponistin Suzanne Haig Ventura sich darüber Gedanken machte, bereits während dem Zweiten Weltkrieg. Und sie hat probiert und probiert und probiert, auch in den weiteren Jahren, bis sie schließlich das ganze System geknackt hatte. So ähnlich wie Champollion, dieser Franzose, die Hieroglyphen entziffern konnte, gelang es ihr, diese Kantillationszeichen im hebräischen Bibeltext zu entziffern. Und daraus sind wunderbare Melodien geworden. Und so kann man jetzt das ganze Alte Testament nach diesen alten Vorgaben durchsingen beim Lesen. Und das ist natürlich auch eine wichtige Voraussetzung im Blick auf den dritten Tempel, der gebaut werden soll, wenn man die levitische Musik wieder authentisch einführen möchte. Aber die Wiederentdeckung der Kantillationszeichen kommt genau im richtigen Moment. auch im 20. Jahrhundert, nämlich in der Zeit, in der nach der biblischen Prophetie die Juden wieder ins Land der Vorväter zurückkehren müssen. Zum Beispiel Hesekiel 36, Vers 24 und viele andere Stellen. Ja, ich habe vorhin gezeigt, wie man die Psalmen gesungen hat mit Harfenbegleitung, mit Kinderbegleitung und so weiter. Aber wenn man den Bibeltext in der Synagoge vorlas, schon zu Tempelzeiten, hat man das gemacht ohne Instrumente. Aber eben auch nach diesen, entsprechend diesen Kantillationszeichen. Das ist der erste Vers der Bibel. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Sieht man hier dieses Zeichen? Dieser Schrägstrich? In unserem Fall würde das jetzt das Gis bedeuten. Dieser Ecken, das ist der fünfte Ton der Tonleiter. Das wäre in unserem Fall das H. Und hier wieder der Subdominantton, der vierte Ton, würde entsprechen, jetzt ein Beispiel, das ich gebe, dem A und so weiter. Also, man beginnt auf dem Grundton. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ja? Das Prinzip geht also so. Ich beginne auf dem Grundton und jede Silbe be, re bleibt auf dem gleichen Ton. Be, re. Und jetzt kommt dieses Zeichen für das Gis. Bereshit. Für diese Silbe. Jetzt bleibe ich da oben, weil kein neues Zeichen kommt. Bereshit ba. Jetzt kommt aber ein neues Zeichen für die zweite Silbe. Bara. Ich bleibe. Elohim. Das ist der zweite Ton. Et hashamayim ve et haaretz. Bin wieder auf den Grundton. Und so liest man die ganze Bibel vor, im normalen Tempo, nicht jetzt so, wie ich das gemacht habe. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Also, für die, die es noch nicht gesehen haben, das sind die wichtigen Zeichen. Ja, weil Anfänger können damit gar nichts anfangen, wenn sie Hebräisch lernen. Sie lernen nur diese Vokalzeichen. Zum Beispiel dieser Punkt hier ist ein I. Diese zwei Punkte, das ist ein ganz kurzes E. B. Ein langes E. B, Re, Schied. Das sind lange A, zwei lange A. Ba, Ra und so weiter. Ja? Und dann kommen eben diese Kantillationszeichen dazu. Gesangszeichen. Ja, das führt uns bereits zu Punkt 8. Im Ganzen haben wir 10 Punkte. Wir kommen also durch. Achtens, Musik in der Synagoge. Die Synagogen sind eine Neuerung im Judentum nach der Rückkehr aus Babylon. Und zwar hat man sich ja im Judentum überlegen müssen, warum ist es zu dieser Katastrophe gekommen, der babylonischen Gefangenschaft und der Zerstörung des ersten Tempels. Und man wurde sich darüber im Klaren, das war wegen unserem Abfall von Gott und von seinem Wort. So etwas darf nie mehr geschehen. Wie können wir das verhindern? Ja, wir können das verhindern, indem wir die Leute regelmäßiger im Wort Gottes unterweisen. Und darum sollte man eben an allen möglichen Orten im Land Israel Orte haben, wo man regelmäßig an jedem Schabbat, nicht nur dreimal im Jahr, wo man nach Jerusalem geht, an jedem Schabbat zusammenkommt, um einen Gottesdienst zu halten, einen schlichten Gottesdienst mit Bibellese, Bibelauslegung und Gebet. Und da soll man natürlich auch singen. Und so entwickelte sich der Synagogen-Gottesdienst in der Zeit, als man zurückkam aus Babylon. Aber es war ganz klar, die Synagogen sind kein Ersatz für den Tempel. Denn die Tora, 5. Mose 12, Vers 13, sagt ganz ausdrücklich, nur an diesem auserwählten Ort darf man Gott Opfer bringen. Das war Jerusalem. Dazu gibt es keine Alternative. Also die Synagogen an allen Orten im Land, die sollen keine Kopie des Tempels sein, kein Ersatz für den Tempel, sondern nur Mittel zum Zweck. Und darum hat man darauf geachtet, dass man in der Synagoge immer ohne Instrumente singt. Das soll also nicht diese Pracht haben wie im Tempel zu Jerusalem. So war das ganz normal, Gesang ohne instrumentale Begleitung. Es gab verschiedene Arten, wie man sang. Lateinisch Lectio bezeichnet das rezitative Bibellesen. Bereshit bara Elohim, et ha-shamayim ve-et ha-aretz. Das ist Lectio. Und merken wir, das Wort steht im Zentrum. Also diese Melodien helfen nur, einfach das Wort noch zu unterstreichen. Zum Beispiel merkt man, der Unterschied zwischen Himmel und Erde wird auch melodisch ausgedrückt, indem der Himmel so über der Erde steht. Bereshit, also Himmel heißt Shamayim und Erde heißt Aretz. Bereshit bara Elohim et ha-shamayim ve-et ha-aretz. Ja, oben der Himmel, unten die Erde. So soll also der Gesang das Wort in den Mittelpunkt stellen. Alles war sehr bewusst schlicht gehalten. In Lukas 4, Vers 14 liest man darüber, wie der Herr Jesus auch regelmäßig nach seiner Gewohnheit am Schabbat in die Synagoge ging. Und dort lesen wir sogar, wie der Herr als 30-Jähriger in der Synagoge aufgestanden ist. Man hat ihm die Buchrolle von Jesaja gegeben und dann hat er die Prophetenstelle gelesen aus Jesaja 61. Und als er das so aus der hebräischen Bibelrolle gelesen hat, hat er es natürlich nicht nur einfach so gelesen, sondern er hat das kantiliert. Denn das war das ganz Normale. Man kannte weiter in der Synagoge schon im Altertum die Psalmodie, also der Psalmengesang, und die Hymnodie, Liedergesang zur Ehre, zum Lob Gottes. Hier Beispiele von antiken Synagogen. Das ist die Synagoge von Gamla, 1. Jahrhundert nach Christus. Das hier ist die Synagoge von Kapernaum. Die Fundamente, da aus schwarzem Basalt, die stammen aus dem 1. Jahrhundert nach Christus. Das ist die authentische Synagoge, wo Jesus Christus gepredigt hat. Und darüber eine spätere Synagoge aus Kalkstein aus dem 4. Jahrhundert. Ja, also man beachte diese Basaltfundamente, denn das sind die Synagogen von das ist die Synagoge von Kapernaum, die im Neuen Testament wiederholt erwähnt wird. Nun zeige ich noch ein bisschen andere Beispiele, wie man den Bibeltext eben kantiliert in der Synagoge. Zum Beispiel in Jemen, dort hat man das ursprüngliche Singen am meisten bewahrt. Und so gibt es uns eine sehr schöne Vorstellung, wie das etwa geklungen hat. So. Hier zum Beispiel Psalm 81, Vers 2. Jubelt dem Gott unsere Stärke, jauchzet dem Gott Jakobs. Haninu l'Elohim usenu, Ari'u l'Elohe Yaakov. Oder ein weiteres Beispiel. Der jemenitische Chazan-Vorsänger kantiliert Josua 1, Vers 2 so. Moshe, der Text heißt, Moses, mein Knecht, ist gestorben. Und nun stehe auf, gehe über diesen Jordan hinüber, du und das ganze Volk, in das Land, das ich euch gebe, euch den Kindern Israel. Moshe avdi met ve'ata kum avo et ha-yarden hazeh ata v'chol ha'am hazeh el ha'aretz asher anochi noten lachem livne Yisrael. So hat das bei den Jemeniten geklungen. Und wir sehen, die ganze Musik ist atemrhythmisch und aufs Wort zentriert. Nicht so wie ein Kriegsgesang beim Goldenen Kalb. Dann wäre es so. Haninu l'Elohim usenu. Ja, nicht so. Haninu l'Elohim usenu. Und das untere Beispiel auch nicht. Moshe Avdimet, wer da? Nein, sondern atemrhythmisch entsprechend der Prosodie. Moshe Avdimet, wer da? Kum, avo. Und so weiter, ja? Nun hat man folgende Entdeckung gemacht in neuer Zeit, indem man diese Gesänge aus Jemen studiert hat, hat man in der Musikwissenschaft festgestellt, oh, da gibt es aber ganz interessante Parallelen zu der frühchristlichen Musik, zum gregorianischen Choral, von dem ich heute Nachmittag noch mehr erklären werde. Zum Beispiel hier ein gregorianischer Gesang, das ist Psalm 45. Es wallt mein Herz von gutem Wort, ich sage, meine Zunge sei der Griffel eines Schreibers. Eruch David, cor meum verbum bonum, dico ego lingua mea calamus scribe. Und das hat man so gesungen bei den frühen Christen. Eruch David, cor meum verbum bonum, dico ego lingua mea calamus scribe. Nun haben wir gemerkt, ja, das tönt ja wie der jemenitische Gesang bei Psalm 8 am Anfang. Dem Dirigenten auf Gittit, ein Psalm von David. Lamenatzeach al-Hagittit, misemole David. Eruch David, cor meum verbum bonum. Lamenatzeach al-Hagittit, misemole David. Ja, merkt man diese auffälligen Parallelen? Und so ist man zum Schluss gekommen, offensichtlich wurde die frühe christliche Musik in Europa nicht hier auf dem Kontinent erfunden, sondern die Missionare aus Israel, die brachten auch diese Gesänge der Synagoge und des Tempels nach Europa. Und so ist die christliche Musik auf unserem alten Kontinent entstanden. Also eine ganz direkte Weiterführung der alttestamentlichen Musik. Das wird heute Nachmittag sehr wichtig sein bei unserem Thema. Nun kommen wir zu neuntens, Musik in der christlichen Gemeinde. Ab Pfingsten 32 nach Christus. Das Pfingstereignis fiel ja zusammen mit dem jüdischen Pfingstfest, wo alle Juden nach Jerusalem hinauf mussten. Und da wurde der Heilige Geist ausgegossen über die Jünger, und sie begannen in Fremdsprachen zu sprechen. Nicht so zu lallen, sondern wirkliche Fremdsprachen, sodass die vielen Juden aus dem Ausland, sie kamen von Rom, aus der heutigen Türkei, aus Nordafrika, aus dem Irak, die wurden da angesprochen in ihren Sprachen und Dialekten. Übrigens noch in Klammer, gerade Anfang dieses Monats ist mein neues Büchlein erschienen, Sprachenreden oder Zungenreden. Also das passt genau zu diesem Thema. Ist auf dem Büchertisch zu haben. Ja gut, also dieses Ereignis war das Pfingstereignis und markiert damit den Beginn der christlichen Gemeinde in Jerusalem. Der Synagogengesang, der Tempelgesang wird zum christlichen Gesang. Die frühen Christen haben nur einstimmig gesungen, wie man das im Tempel gemacht hat. Und übrigens unter allen anderen Völkern. Die mehrstimmige Musik gab es gar noch nicht. Aber davon mehr heute Nachmittag. Nur einstimmige Gesänge, die wurden weitergeführt bis ins Mittelalter. Und erst dann kam die Entwicklung zur Mehrstimmigkeit, bis hin zum vierstimmigen Choral, der dann Grundlage wird für die gesamte weitere abendländische Kunstmusik. Diese Entwicklung aus der jüdischen Musik heraus zur frühchristlichen führt eben zum mehrstimmigen Gesang. Und zwar, wie ich das heute Nachmittag ausführlicher zeigen werde, war diese Entwicklung ganz klar aus dem Glauben heraus motiviert, um das Lob Gottes zu erhöhen. Und diese Entwicklung ist einzigartig in der ganzen Musikgeschichte. In keiner anderen Kultur hat sich der vierstimmige Gesang so entwickelt. Findet man also nicht im Hinduismus, nicht im Buddhismus, nicht im Islam, nicht bei den Indianern und so weiter. Nur hier auf dem Kontinent im Rahmen des Christentums und das aus dem Judentum heraus. Das Neue Testament spricht an verschiedenen Stellen über die Musik der ersten Christen, Epheser 5, Vers 18, und berauscht euch nicht mit Wein, in welchem Ausschweifung ist, sondern werdet mit dem Geiste erfüllt, redend zueinander in Psalmen, griechisch Psalmos, und Lobliedern, griechisch Hymnos, und geistlichen Liedern, griechisch Ode Pneumatike, singend, Ado, und spielend, Psallo, dem Herrn in eurem Herzen. Danksagend, alle Zeit für alles, dem Gott und Vater im Namen unseres Herrn Jesus Christus. Hier finden wir also, genau wie im Judentum, in den antiken Synagogen, den Psalmengesang. Dann den Hymnengesang, das sind Lieder, die nicht unbedingt Bibeltexte sein müssten, können aber zum Lob Gottes. Und dann drittens haben wir hier geistliche Lieder, das heißt Lieder mit einer geistlichen Botschaft. Die müssen nicht unbedingt an Gott gerichtet sein im Gebet, sondern es kann auch eine Ermutigung sein für meinen Bruder, für meine Schwester im Glauben. Und dann haben wir zwei Tätigkeiten, singen, Ado, und spielen, Psallo. Das wird uns auch heute Nachmittag noch weiter beschäftigen, dieses Psallo. Denn das Wort bedeutet ursprünglich Saitenzupfen. Und dann singen mit Saitenspielbegleitung. Und später konnte es sogar einfach singen bedeuten. Aber hier haben wir beides, singend und spielend. Und darum kann Psallo hier nicht singen bedeuten, sondern es bedeutet singen mit Saitenspiel begleitet. Wir kommen zum letzten Punkt, 10. Musik im Himmel. Der Apostel Johannes wird in Offenbarung 4, Vers 1 von Patmos aus in den Himmel entrückt. Und er sieht dort im Himmel, Offenbarung 4 und 5, sieht er die Erlösten, dargestellt als 24 Älteste, mit Priesterkleidern und goldenen Kronen. Nun, er wusste genau, was das war. Die 24 Ältesten mit Priesterkleidern, das waren die 24 Häupter der 24 Priesterklassen in Jerusalem. Denn die ganze Priesterschaft im zweiten Tempel war ja eingeteilt, bis zum Jahr 70, in 24 Klassen, die immer eine Woche Dienst hatten im Tempel. Und dann kam die nächste Klasse. An der Spitze jeder Klasse gab es einen Ältesten. Nur bei den großen Festen, Passa, Pfingsten und Laubhütten, waren alle 24 Priesterklassen anwesend, weil es so viel Arbeit gab mit all den Juden aus dem ganzen Land und sogar aus dem Ausland. Nun, das war alles bis zum Jahr 70. Und jetzt da im Jahr 95 sieht Johannes 24 Älteste im Himmel. Und er weiß sofort, was das sind. Das sind die erlösten Menschen, die nach Offenbarung 1, Vers 5 ein Priestertum sind und Könige. Priester und Könige, so nennt er die Gemeinde. Also, er sieht 24 Älteste, ihm ist klar, das ganze Volk Gottes ist versammelt oben, im Himmel. Er sieht also die Zukunft ab der Entrückung, er wird in Offenbarung 4, Vers 1 entrückt, und dann sieht er die ganze Gemeinde, alle Erlösten seit Pfingsten bis zur Entrückung im Himmel beieinander und sie loben Gott. Und da lese ich Offenbarung 5, Vers 8. Und als es, das Lamm Gottes, Jesus Christus, das Buch der Gerichte, nahm, fielen die vier lebendigen Wesen und die 24 Ältesten nieder vor dem Lamme und sie hatten ein jeder eine Harfe und goldene Schalen voll Rauchwerk, welches die Gebete der Heiligen sind. Und sie singen ein neues Lied. Du bist würdig, das Buch zu nehmen und seine Siegel zu öffnen, denn du bist geschlachtet worden und hast für Gott erkauft durch dein Blut aus jedem Stamm und Sprache und Volk und Nation und hast uns, unserem Gott, zu Königen und Priestern gemacht und sie werden über die Erde herrschen. Ja, im Mehrheitstext heißt es nämlich so, hast uns, unserem Gott, zu Königen und Priestern gemacht. Das heißt also, die 24 Ältesten, das sind diese Erlösten. Musik im Himmel. Sie sprechen davon, von der Erlösung durch das Blut von Jesus Christus am Kreuz. Und damit drücken sie aus, das Lamm Gottes hat unsere ganze Schuld, die wir in unserem Leben aufgehäuft haben, gesühnt, vergeben. Und nun sind wir in einem solchen Zustand vor Gott, wie es war, als es noch gar keine Sünde gab. Ja, wir haben begonnen mit Musik im Himmel, vor 1. Mose 1, Vers 1. Und jetzt enden wir wieder mit Musik im Himmel, aber in der Zwischenzeit ist einiges gegangen hier auf der Erde. Aber die Wende ist gekommen durch das Blut des Lammes. Genauso wie bei den Israeliten die Wende aus Ägypten kam durch das Blut des Passahlammes, 2. Mose 12. Und dann kam das neue Lied nach dem Durchzug durchs Rote Meer. Und so, hier die Erlösten im Himmel, singen mit Instrumentenbegleitung. Und natürlich im himmlischen Tempel. Denn Offenbarung 4 und 5 spielt alles ab bei dem Thron Gottes im Allerheiligsten. Ja, da sind wir am Ende des ersten Teils angekommen und wir werden von hier aus mit ein bisschen Repetition für die, die heute Nachmittag neu zu uns stoßen, weiterfahren und wir gehen im Schnellgang durch 2000 Jahre Musikgeschichte bis heute. Ja, bitte.
Das haben wir jetzt in den 2 Jahren zweimal das Thema Musik gehört. Ist das der Bedeutung? Ist das eine besondere Entwicklung in den Gemeinden? Das kommt das.
Also ich habe ja das Thema Rockmusik hier behandelt und das werde ich heute eben nicht behandeln. Und es war mir wichtig eben zu zeigen, rein von der Bibel ausgesehen, was die Bibel zu diesem Thema zu sagen hat, ohne dass ich so viel Zeit verwenden muss, jetzt gerade für aktuelle Entwicklungen. Einfach, was sagt die Bibel zu diesem Thema? Und dann ist es mir wichtig, heute Nachmittag eben zu zeigen, die ganze Entwicklung in Europa durch das Christentum und wie die Entwicklung weiterging durch die Entchristianisierung in Europa. Weil das hilft uns, das, was wir heute Morgen jetzt erarbeitet haben, auf das Konkrete zu übertragen. Und es wird uns helfen, einige Dinge besser einordnen zu können. Und natürlich ist es so, dass heute das Thema Musik in vielen Gemeinden Thema Nummer 1 oder Nummer 2 ist. Und wir stellen auch fest, dass in vielen Gemeinden der Glaube und Glaubensauffassungen grundsätzlich ändern. Und damit gleichzeitig auch die Musik grundsätzlich ändert, nämlich von einer Musik, die atemrhythmisch war, zu einer motorischen Musik. Und in dem Sinn ist das Thema schon sehr wichtig, weil sogar viele Gemeindespaltungen in den vergangenen Jahren wegen diesem Thema stattgefunden haben. Und da ist es doch schon wichtig, dass man sich fragt, was sagt die Bibel überhaupt zu diesem Thema? Weitere Frage? Wir haben noch...
Warum nach Jahr 70 wird nicht mehr gesungen mit Begleitinstrumenten in Synagogen?
Also in der Synagoge, ab dem Jahr 70, da wurde der Tempel zerstört und weil die levitische instrumentale Musik nur für den Tempel bestimmt war, hat man damit diese Musik auch aufgegeben. Wie das war, als man nach Babylon kam. Aber die Synagogenmusik war ja davon unabhängig. Und so hat man die Synagogentradition hat man in der Zerstreuung unter allen 5 Kontinenten weiter gepflegt, aber nicht mehr die Tempelmusik. Und so ist diese Tradition dann eben in der Folge untergegangen, bis man sie eben heute wieder neu entdecken konnte. Noch eine Frage? Gerade für eine reicht es noch.
Also dann wurde in den Synagogen, habe ich vorher gedacht, nie die Musik begleitet, oder?
Also in der Synagoge wurde nie mit Instrumenten begleitet, aber man hat sehr viel gesungen. Und sogar eigentlich noch mehr als bei uns, denn wenn wir in den Gemeinden die Bibel vorlesen, dann lesen wir sie einfach vor. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und dort wird sogar der vorgelesene Bibeltext immer kantiliert. Ja, bitte? Also die Frage, wie ist es zu verstehen, die Musik wurde missbraucht in 1. Mose 4 bei den Kainiten und wie ist das quasi in unserer heutigen Situation? Nun, wenn Musik dazu dient, unsere innere Leere ohne Gemeinschaft mit Gott auszufüllen, dann erfüllt sie die gleiche Funktion wie bei den Kainiten. Das ist negativ. Und das ist etwas, das heute ganz besonders aktuell ist. Denn in früheren Zeiten, als man noch nicht einmal Schallplatten hatte, da war Musik hören immer ein ganz besonderes Ereignis. Und darum hat das die Leute auch viel mehr bewegt als heute. Aber dieser gewaltige Musikkonsum, der heute möglich ist, sogar beim Schlafen, es gibt ja Leute, die hören Musik beim Schlafen, nachts, oder beim Einschlafen, oder mehrere Stunden pro Tag mit Walkman und so weiter, und sogar noch moderneren Dingen als Walkman, da mehreren Gigabytes und so, da dient die Musik effektiv bei Millionen von Menschen zur Ausfüllung der Leere, die sie eigentlich haben, ohne Gemeinschaft mit Gott. Also hochaktuell. Und dadurch entstand aber auch eine gewaltige Abstumpfung gegenüber Musik. Man muss sich vorstellen, zur Zeit von Beethoven gab es einen Skandal bei einem Konzert, weil er ein Stück begonnen hat, ein Orchesterwerk, mit einem Quartsextakkord. Ja, was ist daran skandalös? Das hört bei uns keiner mehr. Das ist ein Akkord, der eine Auflösung braucht, obwohl er keine Dissonanz hat. Ja? Und wie kann man ein Musikstück anfangen mit einem Akkord, der aufgelöst werden muss? Das haben die Leute gehört. Das Volk hat rebelliert, das geht doch nicht. Aber bei uns hört das gar niemand. Und das zeigt eben, wie die ganze Sensibilität verloren gegangen ist. Gut, jetzt ist Zeit für Mittagessen.
Sie hörten soeben von Roger Libi den zweiten Teil des Themas Musik in der Bibel.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in zwei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den zweiten Teil. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.